ein ganz besonderer Montag, ein heißer Montag, ein Pfingstmontag und trotzdem ist Herr G. Lochthofen da, obwohl er in Gedanken sicher schon woanders ist. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, guten Morgen. Ich bin ein bisschen unterwegs Pfingsten, aber das schaffen wir schon mit Radio Frei, die Verabredung, die verpasst man nicht.
Nee, das ist auch ganz wichtig so. Ich werde oft angesprochen und Leute schätzen Ihre Meinung und das ist ja gut. Was treibt Sie derzeit um? Was ärgert Sie, was regt Sie auf oder sagen Sie bei der Hitze ganz ruhig, nicht aufregen, entspannt bleiben?
Nein, ich glaube natürlich, die Nachrichten werden ein bisschen zurückgedrängt. Die Leute sitzen, wenn sie es können, natürlich lange draußen. Ich sehe es bei uns hier im Park. Am Morgen nach einem so einen schönen lauen Abend wie gestern müssen sie hier Tonnen Müll wieder abfahren. Dummerweise stellt man immer wieder fest, dass die jungen Leute, auch sind ja nicht nur junge Leute, höchstwahrscheinlich hier zu Hause nicht viel gelernt haben. Der Müll wird einfach liegen gelassen. Aber das ist nur eine kleine Geschichte hier am Rande. Mich ärgert es nur, dass man da so mit seiner eigenen Stadt nicht gut umgeht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Reihe politischer Dinge. Die Politik geht weiter. Wenn es regnet, hört man der Bär zu. Wenn es die Sonne scheint, sagt man, na ja, die kommen auch ohne mich mal aus. Die arme Angela muss heute zu den Bad Guys, also zu den bösen Buben, nach Stockholm. Da treffen sich die Gegner von Juncker, also Cameron und der Reinfeldt und der Rutte aus Holland. Und der Schwede und die versuchen höchstwahrscheinlich die Merkel umzustimmen und die Merkel versucht die umzustimmen, mal sehen, wer das blaue Auge nachher hat.
Die ist ja, stolpert ja von einem schwierigen Treffen zum nächsten, der Decision Day, der sogenannte D-Day in der Normandie. Da waren ja die Alliierten, haben sich getroffen und haben die Landung der alliierten Truppen gefeiert. Da hat man ja immer ein bisschen den Eindruck, es waren die Amerikaner, die uns befreit haben. Da waren aber noch drei andere dabei, ne?
Naja, in Thüringen haut es ja fast hin. Es ist ja ein Trauma der Thüringer gewesen, dass man nach ihrer Vorstellung sie getauscht hat gegen West-Berlin. In Wirklichkeit hatte man natürlich die Welt vorher aufgeteilt und hat nur dann die Grenzen so gezogen, wie man sich das vorher mit Stalin, Churchill und Roosevelt damals ausgekungelt haben. Das heißt, in Amerika ist das der große Krieg, den man auch gewonnen hat. Sicherlich haben die Amerikaner ihren Beitrag geleistet, aber als dieser D-Day stattgefunden hat, war das wesentlich schon gemacht mit einem hohen Blutzoll. Das waren schon die Russen, natürlich vor dem Hintergrund, dass Stalin der Diktator sie getrieben hat. Das heißt, das macht es uns heute so schwer, vielleicht auch manchmal das ganz offen hier zu sagen, der Westen hat in dem Bereich Nachholbedarf. Ich glaube, da ist einfach eine verzerrte Optik. Die Amerikaner lassen es sich gern gefallen, aber wie gesagt, 1944, da ging es nur darum zu schauen, ob die Russen bis nach Frankreich kommen oder nicht, oder ob man Teil Deutschlands noch mit besetzen kann. Das hat man dann auch gemacht, aber schon allein die Opferzahlen, das ist natürlich traurig um jeden Soldaten, aber zeigen ja, dass die Amerikaner da, sag ich mal, mehr oder weniger doch ziemlich spät eingestiegen sind, auch mit der Vorstellung offensichtlich, sowohl die Deutschen als auch die Sowjetunion. Also beide sollen einen großen Blutzoll erstmal zahlen, bevor man sich überhaupt damit beschäftigt. Das müsste eigentlich immer mal klarer gesagt werden, aber damit rechne ich nicht mehr. Und Angela hat da noch mit rumgestanden, hat natürlich die Gelegenheit genutzt, Putin ein bisschen wieder ranzuziehen, was nicht ganz einfach ist. Wir wissen immer noch nicht, was der Mann im Kopf hat, was er denkt und ob das nur ja sein Bemühen ist, in Russland Punkte zu sammeln, weil seine Popularität gesunken war und der Krieg natürlich ihm geholfen hat.
Und der Schokoladenmann, also der neue ukrainische Präsident, da stehen ja jetzt scheinbar die Weichen auf Entspannung. Oder ist das erstmal, sind das erstmal nur Worthülsen? Haben Sie da Hoffnung, dass es jetzt tatsächlich sich entspannt oder wird es ein Konflikt sein, der noch Jahrzehnte andauert?
Naja, ich sehe natürlich, die Russen lassen Leute rein. Wir merken ja, dass da nicht ganz so wie auf der Krim, da waren es ja offensichtlich reguläre Streitkräfte, denen man nur einfach die Litzen abgemacht hat. Hier scheint es also eine ganze Reihe von dubiose, sage ich jetzt mal, Kräfte zu sein, die man höchstwahrscheinlich am langen Band laufen lässt. Also Putin hat ein großes Interesse, diese Ukraine als, sage ich mal jetzt, ja, auch Experimentierfeld, wie weit kann er mit dem Westen gehen, was kann er dem Westen abtrotzen, das zu machen. Es ist sehr traurig für dieses Land. Andererseits, ich sag mal, Entspannung mal wäre ganz gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man akzeptiert, dass in einem Teil des Landes irgendwelche Uniformierten mit Maschinenpistolen und Granatwerfern und anderen Dingen rumrennen, rumballern, die Leute einschüchtern, in welche Richtung auch immer. Das kann man in Europa nicht dulden. Insofern glaube ich auch, man muss den Russen sagen, das ist sehr schön, dass ihr da sagt, Waffenstillstand, aber eigentlich würdet ihr es doch in eurem eigenen Land zu keinem Zeitpunkt, wir schauen nur nach Tschetschenien, zulassen, dass da irgendjemand in irgendeiner Hinsicht sich erlaubt, mit Maschinenpistolen da rumzurennen. In der Ukraine wollte er so tun, als ob das selbstverständlich wäre. Also ich bin da wirklich sehr skeptisch. Und das Maß an Föderation, was man in der Ukraine durchsetzen will, lassen ja die Russen bei sich nicht zu. Der Putin hat ja im Gegenteil die Gouverneure wieder viel stärker in die Kandare genommen, als es je davor gewesen ist. Das heißt, es ist nach wie vor eine sehr gespaltene, doppelzüngige Geschichte. Und mir geht es eigentlich darum, dass man erstmal Ruhe reinbekommt und wie gesagt, diese ganzen Uniformierten müssen von den Straßen runter, das können wir in Europa hier nicht dulden.
Mhm. Über das Thema Fußball reden wir beide ja nicht so leidenschaftlich, aber in dem Falle ist ja Fußball und Politik eng verknüpft. Es gibt wahnsinnig viele Proteste in Brasilien. Ist das eine überschattete WM oder sind die Weltmeisterschaften eigentlich immer irgendwie überschattet?
Nein, ich denke Sie mal an Deutschland, man hat es den Deutschen gar nicht zugetraut, das war dann
die ganze
Situation. Vielleicht hat man noch ein bisschen mit viel deutschen Fahnen, die im Nachhinein immer noch geschwenkt werden, manchmal Probleme, aber das ist jetzt eine individuelle Geschichte. Nein, die Welt hat sich geändert, selbst in dem fußballverspielten Brasilien, wo das ja, sag ich mal, bei allem Elend, das man im Lande hat, immer, sag ich mal, ein Faktor gewesen ist, wo man sich vereint hat und zugeschaut hat. Da hat sich etwas getan. Die Leute lassen sich auch nicht spielen, nicht einfach mehr so ablenken. Das ist nicht Rom. Das heißt, ein Teil weiß auch genau, jetzt gibt es große Aufmerksamkeit, jetzt gibt es große Nervosität bei der Politik. Und das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu erzielen, wenn dann die Kameras wieder weg sind, die Weltmeisterschaft vorbei ist, interessiert sich kein Schwein mehr für diese Proteste, denn früher haben wir uns ja auch nicht drum gekümmert. Ich will nur deutlich machen, wir sind da auch Getriebene und sind auch abhängig von den Dingen. Interessant ist, ob überhaupt in einem entwickelten westlichen Land, ja, außer Amerika vielleicht oder anderen paar peripheren Ländern, überhaupt noch eine Olympiade oder eine Weltmeisterschaft durchführbar ist. Das heißt, Olympiade tut sich ja Deutschland schwer. Ich habe fast das Gefühl, das geht gar nicht mehr, weil einfach die Gruppeninteressen so stark sind, dass sie das gar nicht mehr positiv rüberbringen können.
Da haben wir das Thema Sport abgehakt. Kommen wir mal zum Thema Bildung.
Nee, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wer wird Weltmeister.
Ach so, wir beide, haben wir doch beide keine, also ich zumindest nicht.
Ja, keine Ahnung, deswegen ist es ja am besten die Orakel, die sie meist nehmen. Also wenn da irgendwie ein Meerschweinchen mit
Tintenfische und
Ohren da ist oder ein Tintenfisch oder sowas. Ich glaube, deren Kenntnisse von Fußball sind nicht viel größer.
Naja, aber ist doch mal klar, Italien gewinnt und Deutschland wird Zweiter. Das ist doch immer so, oder?
Italien ist im Augenblick, glaube ich, nicht ganz. Natürlich können die im entscheidenden Augenblick, da haben die schon einen Riecher dafür. Aber ich glaube, sage ich mal, das wird schon spannend. Also wie weit die Deutschen kommen, wird schon spannend allein. Das ist nicht selbstverständlich, was Sie da sagen. Die anderen wollen ja auch spielen und haben ja auch dazugelernt. Das heißt, also es ist vernünftig, wenn man in einem Land Freude hat und wenn seine eigene Mannschaft gewinnt, solange es kein Nationalismus draus wird. Aber das ist alles nicht gegessen. Die Brasilianer wollen was gewinnen. Und dann gibt es tatsächlich immer jemanden, der plötzlich in so einer Situation im Turnier hochkommt. Also ich bin drum nicht aufgeregt und ich werde sicherlich nicht alle Spiele schauen, auch nicht alles, was, so sage ich mal, vielleicht zwingenderweise in Deutschland geschaut werden muss. Aber interessiert es mich schon.
Ich finde ja, es geht um Äußerlichkeiten und die Schicksten sollten gewinnen. Das sind nun mal die Italiener. Wenn die mit ihren Anzügen da ankommen, das sieht schon gut aus.
Das finde ich auch. Ich habe ja auch irgendwie so in Erinnerung, es gab mal ordentliche Poloshirts bei den Fußballern. Also manchmal sehen die heute toll aus. Dann weiß der, wenn die Tätowierung etwas größerflächig geraten ist, weißt du gar nicht, wo das Trikot aufhört und was da. Manche sehen ja so aus, als ob der Arm verwest ist, so ein bisschen, wenn sie tätowiert sind. Das ist ja auch interessant an dieser Stelle, ja.
Ja. Gibt's viel also, zu sehen, das ist schön.
Wir werden sehen, ob Frau Merkel nach Brasilien fährt und irgendetwas an irgendeiner Runde teilnehmen wird. Im Übrigen haben Sie jetzt ein nettes Zitat, der Michael Douglas, der Schauspieler, ja. Mhm. Vor 20 Jahren ganz groß rausgekommen und so weiter. Ich kannte den noch aus so einer Schwarz-Weiß-Serie aus den, späten 60er, Anfang 70er, die Straßen von San Francisco, da sah der ein bisschen komisch aus, da war der irgend so ein Assistent. Also ich fand den damals nicht so doll, den alten fand ich besser natürlich damals.
Kack.
So, aber inzwischen hat er sich gemacht und der schwärmt von unserer Angela und sagt, also ohne der geht's gar nicht. Und dass die, das muss irgendwie groß überall in allen Gazetten jetzt am Wochenende eine Rolle spielen, also dass er ganz in Schwärmen gekommen ist von ihr und dass sie so klug sei und uns noch lange erhalten bleiben wird. bin immer gespannt, ob die Deutschen das auch glauben.
Das werden wir sehen. Dann sind wir doch schon wieder beim Thema Politik und wir müssen natürlich über Thüringen reden. Korruptionsverdacht bei Schulbuchverkauf. Das Bildungsministerium ist überrascht über die Vorwürfe. Da geht es darum, dass Buchversandfirmen die Schulen und Fördervereine mit Spenden belohnt haben, wenn sie im Gegenzug bei ihnen bestellt haben. Ist das eine überraschende Meldung?
Nein, nicht wirklich. Wenn man sich mit Schulen beschäftigt und im Bekanntenkreis hat man ja immer irgendjemanden, der mit Schule zu tun hat, ob als Lehrer oder als Großeltern oder als Eltern, merkt man natürlich, dass Schulen in den letzten 15 Jahren entgegen all unseren Beteuerungen, dass Bildung das Wichtigste sei für Deutschland, nicht immer gut gefahren sind, immer wieder auch zum Sparen angehalten worden sind. Das ist erstmal okay, aber tatsächlich dann auch ziemlich beschnitten worden sind. Da gibt es eine ganze Reihe komischer Dinge. Ich glaube, so ein armer Lehrer, wenn der einen Ausflug über ein paar Tage machen will mit den Schülern, muss der alles vorschießen, selber Geld. Da dürfen irgendwelche Konten nicht geführt werden. Also eigentlich sehr viel Krampf, alles vor dem Hintergrund, dass das Geld knapp ist und da werden dann plötzlich die Schulen kreativ. Da kommen dann zwei Verlage und sagen, wir machen natürlich ein schönes Angebot. Wenn das Geschäft gut läuft, spenden wir was für euch. Da könnt ihr davon von mir aus eine Schulfeier machen oder ihr könnt neue Trikots für eure Mannschaft kaufen oder was auch immer. Das sind ja dann einfach ganz normale Zwänge. Es ist ja nicht so, dass da irgendein Lehrer sich direkt was in die Tasche steckt. Das ist im Zusammenhang natürlich mit Schule immer schlecht, wenn da irgend so ein Verdacht entsteht. Aber es ist eine direkte, sag ich mal, Folge dessen, wie sehr man an Schulen spart, anstatt in die Bildung zu investieren.
Kommen wir zum Abschluss zum Thema Mindestlohn. Die Arbeitsministerin von Nahles, die hat ja auf den Tisch gehauen und gesagt, gibt keine Ausnahmen weiter jetzt, also genügend Ausnahmen. Und die CDU sagt jetzt, nö, da müssen wir noch weiter ein bisschen bohren an dem Käse, dass da große Löcher reinkommen. Also Frau Nahles, habe ich das Gefühl, hat ja derzeit nicht so eine starke Position oder täuscht das?
Das täuscht. Eher ist das Problem, dass der Wirtschaftsflügel in der CDU ziemlich schwach ist. Sie sind ja großer Freund der Sonntagszeitung, aber den Wirtschaftsteil legen Sie einmal von weg, stimmt?
Naja, überhaupt nicht, den lese ich zuerst. Das
ist eine ordentliche Geschichte über diese ganze Lobbyisten innerhalb der CDU, also den Wirtschaftsflügel, dass der zwar viel rumkrakeelt, aber nichts bringt. Das ist eine Drucksituation, wobei ich glaube, Frau Nahles ist genau die Richtige an dieser Stelle. Man kann jetzt über Frau Nahles reden, was man will. Aber die kann ordentlich zurückkeilen und ich glaube, sie lässt sich nicht ganz so einfach, sag ich mal, in die Enge treiben. Und da scheint mir das Thema Praktika wirklich ein wirklich unangenehm bösartiges, was man mit den jungen Leuten in den letzten 15 Jahren gemacht hat, zum Teil sie als billige Arbeitskraft, die auch noch hoch motiviert ist, missbraucht hat und dann nach einem halben Jahr gesagt, tschüss, das war's. Und so sind die Jahr von Jahr zu Jahr darüber gehangelt. Und unverschämterweise, ich habe das für die Redaktion früher grundsätzlich so nicht gemacht, ich glaube, inzwischen sind die Sitten da auch verlottert, dass einfach Praktikanten ein ordentliches Geld bekommen in der Zeit, wo sie eben halt in der Zeitung oder woanders arbeiten. Weil natürlich, sagen wir mal, sie sind nicht die ausgebildete Fachkraft, aber auf der anderen Seite sehr motiviert, man kann vieles ihnen anbieten. Sie sollen auch ein bisschen, sagen wir mal, reinschnippern können. Aber was sich da entwickelt hat, dass man einfach billige Arbeitskräfte auf diese Art und Weise hat und auch die Hoffnung dieser jungen Leute missbraucht hat. Also ich bin da voll der Meinung, das sollte man schön gut regeln, dass am Ende ein Praktikant, auch wenn er dann ein halbes Jahr oder drei Monate da ist, auch was dafür bekommt. Ich finde das selbstverständlich und ich hoffe, Frau Nahles bleibt hart.
Also die manchmal anstrengende, wie ich finde, Frau Nahles ist an der Stelle richtig, sagen Sie.
Genau durch das Anstrengende, die Jungs haben ja dann auch ihre Macho-Vorstellungen, wie sie sich durchsetzen und wenn die da so zurückhält, ich glaube schon, okay, da passt das, da sind die Richtigen aneinander geraten, ja, sag ich mal. Das wäre vielleicht mit jemand, der leiser ist, der ein bisschen feiner ist an dieser Stelle, ja, auch was anderes. Wir haben ja immer die Situation, dass Frauen natürlich in der Politik auch anders behandelt werden als Männer. Angela Merkel, lange Zeit, inzwischen sind ein paar Männer etwas klüger geworden. Ja,
es soll es geben. Ja.
Aber schauen Sie mal von der Leyen. Ich meine, die ist Verteidigungsminister. Das ist den ganzen Generalen natürlich hier, sage ich jetzt mal, ein Dorn im Auge. Das ist ja irgendwie, sage ich mal, sie versuchen ja so darzustellen, das sei der neue Scharping. Ja, also jemand, der Snuselräume einrichten will für die Armee oder was auch immer. Das ist Unsinn. Natürlich muss die Armee neben den, sag ich mal, Mythen, denen sie anhängt, klar und deutlich sich in der Gesellschaft positionieren, sonst hast du diese Leute nicht. Und wenn du eine bezahlte Armee hast, musst du erstmal jemanden dazu bringen, dass der überhaupt dahin geht. Also das ist alles so albern und dann kommen so Altgenerale, die 15 Jahre aus dem Dienst sind und werden dann zu Klassensprechern und erzählen die ganze Zeit, wie schön das in Preußen gewesen ist, sag ich mal, etwas zugespitzt. Nein, nein, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht zu sehr von denen einwickeln lassen. Und das ist bei den Wirtschaftsflügel der Parteien genauso wie bei diesen Leuten, die noch denken, also wir kriegen den Kaiser Wilhelm wieder und dürfen dann marschieren.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen, ja, angenehmen, schattigen Tag, obwohl Sie unterwegs sein müssen. Und wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Ist es in Ordnung?
Ja, aber so ein Auto hat heute eine Klimaanlage. Also das lässt sich auch ertragen. Früher mit den offenen Fenstern, wenn Sie so 500 Kilometer gefahren sind, das war nicht ganz so gut. Aber heute lässt sich das aushalten. Also ich wünsche natürlich unseren Zuhörern auch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich sage mal, ein bisschen Abkühlung, okay, aber der Sommer bleibe uns erhalten. Das wäre schon sehr schön.
Dankeschön, Sergei Lochthofen. Tschüss.